Bevor wir mit der Predigt anfangen, habe ich mal ein paar Fragen an euch. Wann beginnt dein Gottesdienst? Mit der Bekehrung. Oh, ein ganz geistlicher. 11:05 zum Beispiel.
Sobald ich aufstehe.
Sobald du aufstehst. An welchem Tag?
Jeden Tag.
Jeden Tag. Welcher Gottesdienst? Der Gottesdienst hört nicht auf. Ja, das ist interessant, dass die Antworten doch sehr unterschiedlich sein werden. Ich glaube, wenn ich durch die Reihe gehen würde, dann würde ich doch sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Und wenn ich dann auf die Straße gehen würde und fragen würde, dann wäre diese Antwortpalette noch sehr viel bunter und vielfältiger. In der Zeitschrift IDEA, die haben einen Bericht verfasst, nach der Corona-Zeit haben sie Alarmierendes feststellen müssen. Die Gottesdienstbesucher haben nachgelassen. Woran es wohl liegt, da muss sich jeder selber fragen. Vielleicht warst du ein Gewohnheitsbesucher des Gottesdienstes und jetzt hat diese Pandemie etwas in dir verändert und du kommst nicht mehr in diese Gewohnheit hinein. Leute sitzen gerne am Sonntag ganz woanders. Du kannst am Sonntag ins Café gehen, du kannst den Sonntag genießen. Und genau das wurde mir auch schon immer wieder herangetragen, auch in dieser Gemeinde, dass Leute gesagt haben, der Gottesdienst, der bringt mir persönlich nichts. Ich gehe oft nach Hause und da ist alles leer. Ich konnte für mich nichts mitnehmen. Und vielleicht denkst du auch in gewissen Phasen deines Lebens so über den Gottesdienst. Und ich möchte dir ein paar Punkte aufzeigen, ob du vielleicht recht hast oder nicht. Was die Bibel darüber sagt und was der Zeitgeist darüber sagt. Zum einen ist der Individualismus schuld daran, dass wir so geprägt und so denken. Der Individualismus fördert das Ganze und sagt, hey, es geht um dich. Es geht um dich in dem Gottesdienst. Aber warum denkst du oder warum handelst du so? Vielleicht, weil du dich damit rechtfertigen möchtest. Du hast eigentlich schon bei dir entschieden, ich möchte gar nicht mehr gehen. Und deswegen machst du diese Aussage, der Gottesdienst bringt mir nichts. Und ich selbst kam zu einem Punkt, wo ich entscheiden musste, entweder beschäftige ich mich in meinem Leben mit Gott oder der Teufel beschäftigt sich mit mir. Ich denke, vor dieser Weggabelung standen wir alle schon einmal. Sich eng an das Wort Gottes zu halten, klingt vielleicht heute komisch, klingt engstirnig, konservativ, was auch immer. Aber ich habe gemerkt, wenn ich eng an Gottes Wort bleibe, dann hilft es mir, viele Dinge durch die Brille der Bibel zu sehen. Mein Denken, mein Handeln, das, was wir gerade gesungen haben, mein Reden, meine Wünsche werden dadurch beeinflusst. Nein, es ist nicht immer so, dass ich richtig denke, handle und rede. Manchmal sage ich mir auch, halt doch besser deinen Mund. Aber es wird beeinflusst. Ich habe mich entschieden, ihm zu vertrauen. Ich weiß, seine Gebote sind für mich gut. Und das will ich tun. Und für mich ist das Thema, ob wir an einem Sonntag in einen Gottesdienst gehen, mit zwei Bibelstellen geklärt. Aus Hebräer 10, 24 und 25, da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, zu guten Werken indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Gott möchte, dass wir zusammenkommen als Gläubige. Wir wurden hier aufgefordert, dass wir aufeinander Acht geben. Ich achte auf dich, du achtest auf mich. Und warum? Wir dürfen uns gegenseitig anspornen. Zu was? Zur Liebe. Zu guten Werken. Und er gibt uns hier ein Gebot. Verlasst die Versammlungen nicht, wie es einige zu tun pflegen. Sondern was soll in diesen Versammlungen geschehen? Dass wir einander ermahnen und das umso mehr, dass ihr den Tag herannahen seht. Wir sollen uns ermutigen, ermutigen, Jesus kommt bald. Wenn ihr als Familie es fest in eurem Kalendarium eingetragen habt und eure Kinder wissen Bescheid, Sonntag ist Gottesdienst, dann möchte ich euch gratulieren. Das ist nicht normal. Ich habe neulich noch gehört, ja, unsere Tochter, die möchte jetzt nicht gehen. Unser Sohn, der möchte jetzt nicht gehen, ich bleibe zu Hause mit ihm. Das sind Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Das sind die heutigen Diskussionen, die teilweise in der Gemeinde stattfinden. Und wir werden aufgefordert, die Versammlungen nicht zu verlassen. Ich möchte mit euch heute nachdenken, dass es nicht nur um den Gottesdienst heute um 10.30 Uhr hier geht, sondern wie sieht meine Vorbereitung auf einen Gottesdienst aus? Ich meinte nicht, was ziehe ich mir an oder wie mache ich meine Haare, sondern wo beginnt mein Gottesdienst? Wir haben schon einige Dinge gehört. Bei einigen hört ein Gottesdienst nie auf. Aber die Frage ist, wo beginnt der Gottesdienst? Und der beginnt im Herzen. Das, was wir in der Anbetung schon gehört haben. Gottesdienst beginnt im Gebet. Vorbereitendes Gebet für den Gottesdienst. Das ist Punkt 1 heute. Als Christen bekommen wir ein Leben, was unserem Gebetsleben entspricht. Ich will nicht sagen, dass wir alles an Problemen wegbeten können und dass, wenn du Probleme hast, hast du zu wenig gebetet. Deswegen steckst du in deinen Problemen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass das Gebet einen großen Einfluss auf die Entwicklung in meinem persönlichen Leben hat und dass das Gebet eine große Entwicklung auf die Gemeinde hat. Im Jakobusbrief heißt es, ihr bittet oder ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich meine nicht das Bitten nach materiellen Dingen, sondern dass ich mir die Frage stelle, wie viel habe ich gebetet für den Gottesdienst? Wie viel bete ich persönlich für mich, dass der Gottesdienst etwas bringt? Die Frage ist, wie könnte mein Gebet aussehen? Und der erste Punkt wäre zum Beispiel, dass wir beten für die Gemeinde. Dass die Gemeinde mit einem hörenden Herzen hierher kommen. Denn hier findet das Wort Gottes statt, hier wird es verkündigt. Hier wird die Bibel gepredigt. Hier wird das gepredigt, was Gott von uns haben will. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen hierher kommen und mit einem hörenden Herzen bereit sind, zuzuhören. Bete dafür, dass wir als Gemeinde mit einem guten und reinem Gewissen zusammenkommen. Du kannst beten für die Offenheit für das Wort. Du kannst beten für geklärte Verhältnisse. Wisst ihr, das ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammenkommen und geklärte Verhältnisse haben. Der Teufel will nicht, dass wir an diesem Treffen teilnehmen. Er will uns emotional trennen von diesem Gottesdienst, von diesem Zusammenkommen der Heiligen. Weißt du, er versucht, viele gute Gründe aufzuzeigen, damit du da nicht hingehst. Oder wenn du da hingehst, dass du die Dinge nicht aufräumst, die zwischen dir und deinem Nächsten stattgefunden haben. Wisst ihr, der Teufel hat gewonnen, wenn wir in Unfrieden miteinander leben. Wenn Verletzungen zwischen uns sind, hat er gewonnen. Er braucht nichts mehr zu machen. Aber manchmal ist er auch sehr perfide. Er nutzt deine Freunde, die dich anrufen und sagen, hey, sollen wir am Sonntag uns treffen? Um 10.30 Uhr. Wo? Am Rhein. Wo? Im Café. Oder du wirst eingeladen zum Geburtstag. Oder, ach, das Wetter ist heute so gut. Ich mag gern Radfahren, am Rhein, das Wetter genießen. Mit der Familie ist an sich nichts Schlechtes. Aber er nutzt es. Er nutzt es, warum? Uns abzuhalten von der Zusammenkunft der Heiligen. Wofür kannst du noch beten? Für den Prediger, dass er das, was er predigt, richtig auslegt. Dass das, was er sagt, wirklich auch an den Zuhörer ankommt. Weil das bringt nichts, wenn wir hier etwas sagen, das, was gesagt wird, nicht ankommt. Das, was gesagt wird, nicht umgesetzt wird. Vergiss auch nicht, dafür zu beten, dass der Prediger das, was er sagt, auch wirklich auslebt. Du kennst mein Leben. Du weißt, wie ich lebe. Und in manchen Dingen wirst du vielleicht sagen, das, was er da gerade sagt, ich weiß nicht, ob er das selbst auslebt. Aber genau das ist das, wo ich sage, als ich mich auch damit wieder beschäftigt habe, musste ich mich an einigen Dingen wieder hinterfragen, wie hast du das selbst ausgelebt? Bist du dem nachgekommen? Oder ist es mir auch wieder eine Ermutigung, wieder Dinge neu zu gestalten? Wir können dafür beten, für gute Atmosphäre, für das Ganze drumherum, dass Menschen, die Gottesdienstbesucher, nicht nur Besucher bleiben, sondern dass sie ergriffen werden von der Liebe, die wir untereinander haben. Das ist doch das Ziel, dass Menschen ergriffen werden von der Liebe Gottes, damit sie nicht nur Besucher bleiben, sondern echte Nachfolger werden. Dass diese Nachfolger in die Gemeinden kommen, dass Freundschaften geknüpft werden und dass es ein Miteinander wird, wo tiefe Gespräche entstehen. Wann haben wir das letzte Mal dafür gedankt, dass du zum Gottesdienst kommen darfst? Wisst ihr, als ich diesen Punkt aufgeschrieben habe, dachte ich, wir beten für Religionsfreiheit, wir beten für Frieden im Land, wir beten meistens, wann? Anfang des Jahres, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, als Hauskreis, da beten wir für diese Dinge. Aber bete ich wirklich auch in der Woche oder an einem Sonntagmorgen dafür, dass in Deutschland gerade Frieden herrscht? Dass ich mit meiner Familie in die Gemeinschaft der Gläubigen gehen darf? Das ist ein Privileg. Mein Wunsch ist es, dass wir als Evangeliumsgemeinde den Gottesdienst nicht starten um 10.30 Uhr, sondern mit einem vorbereitenden Gebet. Das, was in uns beginnt, in der Woche schon, wenn wir dann dran denken, am Sonntag treffe ich den und den. Der hat die und die Probleme, dass wir da anfangen schon zu beten dafür. Der zweite Punkt ist, was bringst du mit? Du betest für den Gottesdienst und dann fängst du dir Gedanken an zu machen, was kann ich mitbringen zu diesem Gottesdienst. Frage an die Kinder. Wer ist heute hier, weil die Eltern das gesagt haben? Die Kinder heben die Hand, die Eltern sagen, tu runter, Junge. Die meisten sind in der Sonntagsschule. Es sind heute auch vielleicht einige Männer hier, die dem Ehepartner oder die Frau, dem Ehepartner, die den Gefallen machen möchten: Ich bin beim Gottesdienst dabei. Wir haben ein Zeugnis gehört, dass ein Mann das jahrelang gemacht hat. Zum Gefallen gehe ich zum Gottesdienst. Wer hat manchmal ganz ehrlich das Gefühl, boah, Sonntagmorgen Gottesdienst, so eine richtig lästige Pflicht, einfach hinter sich bringen, zack, Haken hinter, fertig, erledigt. So, jetzt können wir den Sonntag wieder genießen. Wo fahren wir hin? Wisst ihr, wenn wir so eine Einstellung haben, dann ist das nicht nur schade, dann ist diese Einstellung schädlich. Und diese Einstellung ist tödlich. Alle von uns haben schon einmal einen Tierfilm gesehen. Und wenn wir diese Gruppierungen von Zebras in unseren Köpfen haben, von den Giraffen, von den Steinböcken, dann grasen sie, und wenn sie Gefahr erkennen, dann fliehen sie. Als ganze Herde ergreifen sie die Flucht. Und solange sie als Herde weglaufen, hat der Angreifer wenig Chance, eins davon zu reißen. Aber ein Problem gibt es. Die Herde flieht und eins fällt zurück. Das Schwächere fällt zurück. Und das wird zu einer leichten Beute. Und genau diese Parallele sehe ich in dem Christentum. Sie sagen, Gottesdienst reicht aus, aber bei YouTube. Man muss nicht die Gemeinschaft der Gläubigen besuchen. Die Frage ist, was bringst du mit in den Gottesdienst? Ist Gottesdienst für dich nur Show? Ist Gottesdienst für dich nur ein Event, eine Bespaßung? Nach dem Motto, ich spende und die liefern? Gottesdienst ist keine Show, für die du bezahlen kannst, sondern ein Zusammenkommen, nicht mit leeren Händen. Das lesen wir schon in 2. Mose 34, 20b, wo es heißt, und man soll nicht leer erscheinen vor meinem Angesicht. Es war normal für das Volk, dass wenn sie sich Gott genähert haben, dass sie Opfer mitgebracht haben, dass sie einen Glauben mitgebracht haben, dass sie gehorsam waren. Gott ermutigt uns, dass wir uns vorbereiten. Vorbereiten auf das Zusammenkommen. Nachdenken, wie kann ich Gott groß machen? Ist es ein Psalm? Ist es ein Lied? Ist es das Wort Gottes? Ist es die Erfahrung montagmorgens im Auto, das Gebet und nachher die Erhörung? Warum? Es hat ein Ziel, dass wir einander erbauen und ermutigen. Warum? Wozu sollen wir erbaut und ermutigt werden? Damit die Hoffnung, die bereits in uns ist, immer größer wird und wir die Wiederkunft Christi wirklich sehnsüchtig erwarten. Und ich frage mich, wann war letzte Mal der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, Herr, komme bald, Herr, komme jetzt, wo du dich gesehnt hast nach dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, dass wir aber auch oft viel zu kompliziert denken mit dem Mitbringsel, was bringe ich mit zu dem Gottesdienst? Alles, was wir mitbringen, muss irgendwie auf dieser Bühne landen. Nein. Es kann ganz, ganz einfach sein. Bring ein Lächeln mit. Bring deine Herzlichkeit mit. Bring deine Offenheit mit. Weißt du, ich glaube, dass gute Laune nicht um 10.30 Uhr startet. Ich glaube, dass gute Laune dann startet, wenn ich ergriffen bin von Jesus Christus. Wenn ich mich morgens früh schon freue auf den Gottesdienst, dann kann ich mich entscheiden, ich möchte heute den Gast begegnen mit einer Offenheit, mit einer Herzlichkeit. Sei bereit zu dienen, statt bedient zu werden. Es gibt so viele Facetten in einem Gottesdienst, die wir tun können. Wir haben oft nur das Praktische vor Augen. Wir haben nur das, was wir hier sehen, die Predigt, die Band, das, was hier passiert. Aber es gibt so weitaus mehr, was wir mitbringen können, wo wir bereit sein können zu dienen. Ein Blick für den Gast zu haben, ist auch etwas Wichtiges, dass er sich willkommen fühlt, dass ich ihm zeige, wo die Toiletten sind, dass ich vielleicht am Samstag schon überlege, dass ich mehr einkaufe, um ihn einzuladen. Sei bereit, dem anderen zuzuhören. Wenn ich hier frage, wie es dir geht, und du mir antworten willst mit der billigsten Frage, dann sag einfach gut. Einfache und billige Gespräche ist nicht das, was Gott von uns fordert. Ich sehne mich nach Gesprächen, die tief sind, die echt sind, die ermutigen und die uns trösten. Was hast du mitgebracht, womit du Gott erfreust? Wir als Kinder oder wir als Eltern bringen unseren Kindern Geschenke. Und wir beobachten diese Kinder, wie sie damit umgehen. Freuen sie sich? Wie sieht ihre Freude aus? Gott hat uns in unserer Not gesehen. Gott ist uns begegnet mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Er hat sich unserer Not angenommen. Wisst ihr, er schaut runter und er ist gespannt auf das, wie wir darauf reagieren. Ob wir einen Dank, ob wir einen Lobpreis haben dafür. Wie willst du Gott zeigen, dass die Anbetung ein Herzensanliegen ist? All das ist jetzt schon alles vor dem Gottesdienst passiert. Das Gebet, das, worüber ich nachdenke, was bringe ich mit? Und der dritte Punkt, da geht es darum, um Präsenz und Echtsein. Der dritte Punkt geht sehr stark gegen den Zeitgeist, denn Gottes Idee war es, Gemeinschaft zu schaffen zwischen zwei und drei Menschen, wo der Heilige Geist mitten unter ihnen ist und du auch. Das ist das, was Gottes Idee war. Und der Zeitgeist, er möchte dich vereinsamen. Er möchte dir einreden, du brauchst die Zusammenkunft nicht. Und da sehe ich wieder diese Parallele zu der Tierherde. Wisst ihr, ich bin immer dann skeptisch, wenn aus Ehepartnern Lebensabschnittsgefährten werden. Ich bin immer dann skeptisch, wenn aus Gottesdienstbesuch die persönliche Spiritualität auf einmal hervorgehoben wird oder ausgetauscht wird. Ich bin immer dann skeptisch, wenn Menschen sich taufen lassen wollen, aber nicht in die Gemeinde. Obwohl es im 1. Korintherbrief doch heißt, wo Paulus sagt, wir sind zu einem Leib hineingetauft worden. Dieser Leib ist nicht die weltweite Gemeinde, sondern Paulus redet hier zu einem bestimmten Leib. Sie, die Korinther, wo es Probleme gab und Paulus wollte sie ermutigen, dass sie sich einbringen dürfen, dass sie mitleiden sollen, sich mitfreuen. Ja, und sogar, damit keine Spaltungen entstehen. All das soll uns zusammenschweißen. Gemeinde ist nicht immer einfach, aber Gemeinde ist herausfordernd und doch schön. Echter Gottesdienst kann nur mit echten Menschen abgehalten werden. Echter Gottesdienst läuft nicht virtuell oder über eine KI, sondern Menschen, die bereit sind, echt zu sein. Und die Frage ist, wen erlebe ich, wenn ich dir am Sonntag begegne? Was ist echt an dir, wenn wir voreinander stehen? Wenn wir über die Dinge reden, die uns beschäftigen? Wisst ihr, warum das so schwer ist, echt zu sein, ehrlich zu sein? Der Zeitgeist sagt dir lieber, geh auf Insta und zeig dich. Ich lächelnd schön über diese Dinge. Das ist das, wie ich mich präsentieren kann. Hat es nicht geklappt, lösche ich, nehme ich neu auf. Mein retuschiertes Leben, das ist das, wonach heute alle schreien. Und solange der Gottesdienst vom Zeitgeist beeinflusst wird, bringt er mir nichts. Aber wenn ich mich auf echte und ehrliche Gemeinschaft einlasse, dann bewirkt diese Gemeinschaft Veränderung. Echte Gemeinschaft bedeutet, ich komme, auch wenn ich gerade Gebrechlichkeit, Fehlerhaftigkeit aufweise. Ich komme mit meinen Fragen in diese Gemeinschaft. Ich komme mit meinen Versagen. Wir verhalten uns oft wie ein Smartphone. Es hat mehrere Modis, wo wir umschalten können. Flugmodus, stumm, nicht stören, arbeiten, Zeit für mich. Und genau so schalten wir oft einfach nur um. Wir kommen in den Gottesdienst und zack, Gottesdienstmodus. Gottesdienst ist vorbei, zack, Gottesdienstmodus aus. Wir behandeln den Gottesdienst oft als ein Event der Woche. Aber ein Gottesdienst fordert nicht einfach nur, dass ich dabei bin, sondern dass ich wirklich mitmache. Was bedeutet oder was kann praktisch bedeuten, ich mache mit dem Gottesdienst? Das sind ganz einfache Dinge. Ich singe bewusst mit. Ich mache Gott groß mit meinem Lobgesang. Ich bete in der Gebetszeit. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Ich schweife nicht mit meinen Gedanken irgendwo in der Woche. Bei der Predigt mache ich mir Notizen in meiner Bibel. Es gibt technische Probleme, da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich warte, bis das Problem behoben ist, kram in meiner Tasche oder check meine Mails oder ich bete für die Techniker, dass es wieder funktioniert. Ich bin nicht nur da, sondern ich mache mit. Der vierte Punkt, machst du genug aus dem Gottesdienst? Was ist meine und deine Nacharbeit? Ich weiß, das klingt vielleicht schräg, aber ganz ehrlich, was machst du mit der Botschaft, die du am Sonntag bekommst? Es geht mir um Nachhaltigkeit. Gottesdienst hat keine Nachhaltigkeit, wenn ich mich ins Auto setze und danach alles vergessen habe. Wenn ich mein Leben wieder wie vorher aktiviere und weiterlebe, das vergesse, was gesagt worden ist, nicht darüber nachdenke, was gesagt worden ist. Ich habe Gottesdienst als ein Event erlebt und das war's. Es löst in mir nichts aus, keine Veränderung, gar nichts. Nachhaltig wäre der Gottesdienst dann, wenn wir darüber nachdenken, was gesagt worden ist. Nachhaltig wäre es dann, wenn ich mich frage, wo war die Anwendung? Wo war die Anwendung heute? Nutze eine Predigt als Sprungbrett in der Woche an dem Sonntag zu guten Gesprächen und zu geistlichem Inhalt. Römer 12, 1 bis 2 sind sehr herausfordernde Verse. Da heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Nochmal, was war Barmherzigkeit? Wir waren in einer Not und Gott sah uns in dieser Not. Er war barmherzig mit uns. Und Paulus erinnert uns hier, ihr habt diese Barmherzigkeit erfahren. So fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich möchte mit diesem Abschnitt diese Predigt beenden. Es geht hier um Barmherzigkeit. Wer hat Barmherzigkeit erfahren? Es waren wir alle. Wir waren in der Not und Gott hat sich uns angenommen. Er hat uns begnadigt durch seinen Sohn. Er hat alles gegeben für uns. Und Paulus fordert uns auf, stellt euch mit eurem ganzen Leben, mit allem dem, was ihr habt, Gott zur Verfügung. Seid ein lebendiges Opfer, was Gott gefällt. Die Frage ist, kannst du mit lebendiges Opfer etwas anfangen? Ein lebendiges Opfer zu sein, was ihm gefällt? Auf drei Dinge können wir das reduzieren. Es geht um die Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Paulus fordert uns nicht auf, du musst den wahren Gottesdienst leben, sondern wenn du dich für Gott entschieden hast, wenn es dir klar vor Augen ist, dass du diese Barmherzigkeit von Gott erfahren hast, dann antworte auf seine Liebe mit deinem Leben. Ein britischer Sportler sagte einmal, wenn Jesus Christus Gott ist und wenn er sein Leben für mich gegeben hat, dann kann kein Opfer für mich zu groß sein. Das ist wahrer Gottesdienst. Im Vers 2 fordert Paulus uns auf, sich etwas nicht anzupassen, dieser Welt. Wisst ihr, wie das geht? Das sind 5 Punkte. 5 Punkte, wie ich anfange, mich abzusondern von der Welt. Ich höre, ich lese, ich studiere, ich lerne Dinge auswendig und ich sinne nach. Aber womit? Es ist das Wort Gottes. Wir dürfen Gottes Wort immer wieder im Alltag benutzen. Es hat keine begrenzte Dauer, keine Bildschirmzeitsperre. Wir dürfen in diesem Wort hören. Wir dürfen lesen. Wir dürfen darin studieren. Wir dürfen Dinge auswendig lernen, damit sie uns immer wieder vor Augen sind. Und wir dürfen darüber nachsinnen. Wisst ihr, was das Ergebnis ist, wenn wir uns verhalten nach diesen Dingen? Erst dann kann ich beurteilen, was der Wille Gottes ist, was gut für mein und dein Leben ist, was ihm gefällt. Wenn wir echten biblischen Gottesdienst leben und erleben wollen, dann gibt es 3 Dinge, die zum Willen Gottes führen. Das ist einmal ein hingegebenen Leib. Ich bin bereit, mit dem, was ich habe, mit meiner Gesundheit, mit meinen Kräften, mit all das, womit Gott mich ausgestattet hat, ihm zu dienen, meinen Nächsten zu dienen. Dass ich kompromisslos bereit bin, den 2. Punkt, ein Leben in Absonderung, eng an Gottes Wort sich zu richten. Absondern von dem, was uns verunreinigt in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Tun, in unserem Reden. Der 3. Punkt, einen verwandelten Sinn. Ich weiß, diese Dinge kann Gott in uns bewirken, aber es erfordert auch von uns eine aktive Rolle. Es erfordert von uns diese Ergriffenheit, Gott hat für mich bezahlt. Womit kann ich ihm dankend entgegnen? Paulus war für mich ein großes Vorbild. Und ich musste darüber nachdenken, wie er den Auftrag von Gott bekommen hat, die Korinther zu unterweisen in dem Wort. Und ich fand es interessant, wie er den Korintherbrief auch anfing. Er fing mit einem Gebet an. Er fing an zu danken für die Korinther, dass sie diese Gnade Gottes ergriffen haben, dass sie diese Gnade bekommen haben, in ihr Leben dürfen. Danach dachte er darüber, was bringe ich mit? Wie bringe ich es den Korinthern? Gott hat mir den Auftrag gegeben, sie zu unterweisen. Und ihm war das ein Herzensanliegen, dass sie Veränderung erleben. Paulus kam zu ihnen nicht gleich mit den Problemen, denn er fing seinen Brief so an: Gnade und Friede sei mit euch. Und danach kam er mit seinen Dingen, die Gott ihm aufgetragen hatte. Er sprach die Sünde an in dieser Gemeinde. Er sprach die Streitigkeiten an. Er wies sie zurecht in Liebe. Seine Botschaft war Jesus Christus als das Zentrum. Paulus hatte die Absicht, liebevoll zu sein, echt zu sein und ehrlich zu sein. Die Frage musste ich mir persönlich stellen: Was ist meine Absicht, wenn ich mich mit den Gläubigen treffe? Sind meine Absichten auch immer rein und ehrlich und echt und liebevoll? Paulus hat die Korinther damit nicht stehen gelassen. Als Paulus nicht mehr bei den Korinthern war, war es ihm immer noch ein Herzensanliegen, für sie zu sorgen. Das lesen wir dann im zweiten Korintherbrief, wie es ihm ein Herzensanliegen war, sie zu erbauen und nicht zu zerstören. Er schließt den zweiten Korintherbrief mit folgenden Worten. Er sagt: Freut euch. Sie sollen sich freuen in dem Herrn. Lasst euch zurechtbringen und ermahnen. Das ist eine Herzenseinstellung, die nicht normal ist. Ich gehe in eine Gemeinschaft und muss diese Bereitschaft mitbringen, mich ermahnen zu lassen. Das ist echt schwer, mich zurechtbringen zu lassen. Aber er sagte: Lasst es mit euch geschehen. Seid eines Sinnes und haltet Frieden. Und wenn ihr das tut, wenn ihr eines Sinnes seid und Frieden haltet, dann sagt er: So wird der Gott der Liebe, des Friedens mit euch sein. Und das wünsche ich uns als Evangeliumsgemeinde, dass wir uns neu hinterfragen: Wie möchte ich echten Gottesdienst erleben? Der Herr segne uns im Nachdenken. Lass uns aufstehen und wir beten.